Du bist erlöster, als du meinst. Das gilt dir, Sandra, aber das gilt auch dir hier im Zelt, das gilt auch mir. Wir sind erlöster, als wir meinen. Was war eigentlich Sandras Problem? Ich glaube, Sandras Problem an der ganzen Sache war, dass von außen etwas erwartet wurde, dass sie sich ändert, dass sie sich löst, dass sie sich löst von ihrer Vergangenheit, dass sie sich löst von ihren Süchten, dass sie sich löst von ihren Sehnsüchten. Aber Sandra braucht Zeit, um dies selbst nachzuvollziehen, selbst ein Ja dazu zu finden. Und ich glaube, das ist auch unser Problem. Auch wir brauchen Zeit zu verstehen, wo wir überhaupt erlöst werden wollen, wo wir uns lösen wollen. Das müssen wir ganz persönlich erkennen. Denn wir sind erlösungsbedürftiger, als wir meinen. Erlösung. Was ein Thema. So ungefähr ein Thema wie mit einem Fußballer mitten in der Schlacht. Man liegt noch ein Tor hinten. Von draußen einer reinbrüllt. Du, ich hab dich lieb. Dinge, die man nicht mehr braucht in dem Moment. Und so ungefähr heute Morgen das Thema, du bist Erlöster. So what? Na und? Ich meine, Erlösung ist ja nun nicht Allerweltsthema, oder? Oder ist das so bei euch, so dass ihr morgens in die Schule fahrt und so, wir sollten mal wieder über das Thema Erlösung reden. Wie ist das letzte Mal da mitgegangen und so? So machen wir immer, so regelmäßig, so beim Skatklopfen hier, übrigens 18:20, ja, erlöst. Und was machen wir? So in der Clique beim Grillabend, so ganz entspannt beim Bierchen, ja, dann wollen wir noch ein bisschen über Erlösung reden, ja. Erzähl mal aus deinem Leben, wo hast denn du dich gerade gelöst, wo sind deine Probleme? Erlösung, was ist das für ein Thema, was ist das für ein Wort? Und deshalb möchte ich euch bitten, heute Morgen noch einmal ein bisschen durch ein paar schmerzhafte Dinge zu gehen, um zu verstehen, dass wir erlösungsbedürftiger sind, als wir meinen. Und das ist viel radikaler als nur, hör auf zu rauchen. Rauchen ist das Kleinste an dem Ganzen. Wir sind gravierende Erlösungsbedürftige. Viel radikaler müssen wir heute Morgen denken. Und dazu schlagen wir am besten mal den Predigtext auf in Römer 6, Vers 16 bis 23. Ihr habt das, glaube ich, auch in eurem Broschürchen da, in dem Heftchen. Ich lese das allerdings in einer Übersetzung. Ihr müsst ein bisschen umdenken. Römer 6, Vers 16. Ihr wisst doch, 6, Vers 16, ihr wisst doch, wenn ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben. Oder ihr gewählt den Gehorsam, dann werdet ihr vor dem Gericht Gottes bestehen können. Gott sei gedankt, früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das heißt, in den Dienst des Guten, das Gott will. Wenn ich von Sklavendienst der Gerechtigkeit rede, überziehe ich den Vergleich, aber ich will, dass ihr mit eurem begrenzten menschlichen Verstand erfassen könnt, worauf es ankommt. Sagt Paulus hier, ich zitiere immer noch. Okay. Früher hattet ihr eure Glieder und alle eure Fähigkeiten in den Dienst der Ausschweifungen und Zügellosigkeiten gestellt. Ihr wart früher ein Leben, das Gott nicht gefallen konnte. So stellt euch jetzt umgekehrt eure Glieder und Fähigkeiten in den Dienst des Guten und führt euer Leben als Menschen, die Gott gehören. Solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr dem Guten gegenüber frei. Was aber kam dabei heraus? Ihr schämt euch jetzt, wenn ihr daran denkt, denn was ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist. Und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Denn Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Erster Punkt. Wir sind an die Sünde gekettet. Wir sind an die Sünde gekettet. Und deshalb müssen wir nachher erlöst werden. Aber wir müssen erstmal verstehen, dass wir wirklich alle, jeder hier im Raum, an die Sünde gekettet ist. Und das sehen wir vor allen Dingen in der Welt. Das, was mich ein bisschen fasziniert hat in den letzten Tagen, war so eine Reportage Speer und Er. Offener Film heißt es. Und da ging es um eine Nazi-Größe, Speer, Architekt. Und was mich fasziniert hat, ist einfach, wie er da ein bisschen reingerutscht ist geradezu. Er war Architekt, junger Mann, wollte ein bisschen Karriere machen, lernt einen Hitler kennen, der gibt ihm die Karrieremöglichkeit, schmeichelt ihn ein bisschen, beide gehen größenwahnsinnig. Und am Ende hat er sich verkauft. Speer, ein Nazi. Juncke, ein Alkoholiker. Robert, vor ungefähr 3 Jahren, ein Mörder. Am 27. April 2002 ging Schrecken durchs deutsche Land, 17 Menschen tot in Erfurt. Eine Moderatorin, die ihre Moderatorin-Kollegin den Ehemann ausspannt, Ehebruch. Und wir können noch und noch durch die Zeitung gehen. Ich habe mal einfach vor letzten Tagen hier vom, wann war's? Unsere Lokalzeitung, Weltzeitung kennt ihr auch, Rhein-Lahn-Zeitung. Wo liegt denn die Lahn? Okay. Am 12. Mai, gerade vor kurzem, muss man nur mal lesen, auch Partydrogen fallen auf. Mainzer Medizinertest hilft der Polizei. Immer mehr junge Leute sind am Steuer aufgeputscht. Ja, denkt, man kommt ja da rum, hat man nichts getrunken, aber jetzt laufen sie da schon hinterher und auch die Partydrogen fallen auf. Alkohol gefährdet die Beziehung. Übergang zwischen Missbrauch und Sucht ist fließend. Betroffene müssen ihr Problem selbst erkennen und bekämpfen. 1,6 Millionen Deutsche sind alkoholabhängig. Die größte Droge, die wir haben in Deutschland. Die weit verbreiteste Droge. Und dann noch ein Klassiker. Ich war ganz überrascht, dass es das bei uns auch gibt. Ein Verletzter bei Bordellschießerei. Nächtlicher Streit endet mit Schuss in den Fuß. Täter war schnell gefasst. Bordellschießerei bei uns, auf dem Land. Und wisst ihr was? Wir brauchen gar nicht die Zeit und wir brauchen gar nicht die Nachrichten gucken. Weißt du, was mich erschüttert? Wenn die Analysen dann kommen, wie konnte das passieren? Wie konnte dieses Attentat passieren? Wie konnte dieser Amoklauf passieren? Wieso bricht da die Ehe auseinander? Und wenn ich die Analysen höre und wie die Leute sich wehren, die Lehrer sind schuld, die Gesellschaft ist schuld, die Politiker sind schuld, wir haben zu wenig Geld, alle sind schuld. Nur einer ist nicht schuld, ich. Und ich glaube, das eine, was wir lernen müssen zu erkennen, dass jeder von uns Schuld hat. Ich bin schuldig und ich entdecke dieselbe Machtbesessenheit, die ein Herr Speer damals hatte. Und ich weiß nicht, ob ich noch Mut gehabt hätte, einen damaligen führenden Politiker, man kann ja heute rückwärts, ist leicht zu sagen, der alte Nazi. Aber wenn du in dieser Situation wärst, ich weiß nicht, wie ich da reingerutscht wäre und wie ich mein Leben lang das verlogen und verleugnet hätte, was ich gesehen und getan hätte. Instinkte, Reaktionen, die ich ganz genau kenne, Machtbesessenheit, die ich in meinem Leben entdecke. Alkohol- und Drogenabhängigkeit, Dinge, die ich in meinem Leben entdecke, wo ich feststelle, in manchen Bereichen, das stört mich überhaupt nicht, aber in anderen Bereichen, wo ich diesen Suchtfaktor kenne, wo ich mich konzentrieren muss, Dinge, die immer wieder aufkommen in meinen Gedanken, wo ich merke, das ist nicht mehr natürlich, da kommt dieses Suchtelement hoch, da muss ich aufpassen. Ein Robert, wo man gesagt hat, die Gesellschaft ist schuld, die Spiele sind schuld. Ach, er war ein normaler Mensch, seine Eltern sind schuld. Ich entdecke so viele Freunde von mir, die ähnlich leben. Ich kenne dieselbe Aggressivität und Wut, dieselben Tagträume, würde genauso gern Computer spielen, dieselbe Aggressivität und Wut. Und die Ehebrecherinnen und Ehebrecher in dieser Politikerszene und in dieser High Society, dasselbe Herz entdecke ich doch in mir, in dieser übersexualisierten Gesellschaft. Und hier passt das Wort tatsächlich mal in der Geilheit, in der wir leben. Man kann sich ja gar nicht wehren. Zählst eine Zeitung auf, guckst einen Film, du wirst ja bombardiert. Und dann musst du dich nicht wundern, dass deine Gedanken hohl drehen. Und ich entdecke, ich bin an diese Sünde gekettet. Ketten, die man nicht sieht, Ketten, die man nicht fühlt, aber Ketten, die da sind. Und was ist die Ursache dieser Sünde? Wo kommt das her? Wer ist denn nun schuld? Wen kann man denn... Die Lehrer. Das sind immer die Lehrer. Im Zweifelsfall sind es immer die Lehrer. Buh. Na endlich, einer wehrt sich. Nee, es sind eigentlich die Eltern. Nein, ich bin jetzt auch Vater. Ich bin nicht schuld. Was ist die Ursache der Sünde? Ich sage euch die Lösung. Ich sage euch das, was in den ganzen Talkshows rauf und runter gedudelt wird und wo Antworten gesucht werden. Die Kernprobleme liegt in der Gottlosigkeit. Die Ursache der Sünde ist die Gottlosigkeit. Römer 3, Vers 10. Bis 12, Römer 3, Vers 10 bis 12, genau dort heißt es, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Und es ist doch so. Nochmal, ich habe nie im Zug gesessen mit meinen Schulkameraden und habe gesagt, wir sollten mal heute die Skatkarten beiseite legen und etwas über Gottes Willen nachdenken. Das habe ich selbst im Konfirmandenunterricht nicht gemacht, kaum dass die Stunde vorbei war. Gottes Willen nachdenken. Alle haben den rechten Weg verlassen. Verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, noch nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben und ihre Lippen können böse Lügen hervorbringen. Rücksichtslos opfern sie Menschenleben. Habe ich gedacht, das ist doch alttestamentlich, wir opfern doch nicht Menschenleben. Wer wird denn das heute machen? Menschen dahingeben für Reichtum und Geld und Mammon und Götzen, das machen wir doch nicht, wir sind doch aufgeklärt. Wir treiben doch nur ab. Weil ich kann das ja nicht finanzieren und ich möchte ja noch Karriere machen und es passt gerade nicht rein. Ich kann mir nur ein Kissen leisten, zwei fressen mir ja die Haare vom Kopf. Und was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Wir sind am Kern der Sünde, das, was uns ankettet, und das ist die Gottlosigkeit. Jeder geht seinen Weg und es heißt in Römer 3, Vers 23, was ist die Folge? Der Verlust der Herrlichkeit. Alle sind schuldig geworden und haben den Anteil an Gottes Herrlichkeit verloren. Und wisst ihr, das ist die Folge der Sünde. Die Folge der Sünde ist nicht, dass ich ein paar Kilo zunehme. Ach! Die Folge der Sünde ist nicht, dass ich nur beim Speeden durch die Innenstadt am Ende ein Ticket kriege und bezahlen muss, weil man einen Lappen verliere. Verkehrssünder, Tortenessersünder. Das Problem der Sünde ist, dass wir die Herrlichkeit verlieren, den Glanz verlieren, den Gott uns eigentlich zugedacht hat. Wir können noch so schön rauf und runter dudeln. Wir sind geliebt von Gott. Gott hat uns herrlich gemacht. Ich bin besonders und deine Seele schreit. Ich bin es nicht. Ich bin schuldig und ich bin hässlich. Innerlich, nicht nur äußerlich. Ja. Lass uns doch mal ehrlich werden. Und wir gehen von einem Lobpreis zum anderen, um uns das über mich waschen zu lassen und es reinigt nicht, es toucht meine Seele nicht, es greift nicht mehr, denn ich weiß, ich habe die Herrlichkeit verloren. Es läuft nicht mehr rund, es ist nicht so gut, wie es sein sollte. Es ist nicht gut bei meinen Eltern, es ist nicht gut bei meinen Geschwistern, es ist nicht gut bei meiner Partnerin, bei meinen Freunden, in der Schule, bei den Kollegen. Aber da müssen wir ehrlich drüber werden. Vielleicht bist du ein Glücklicher, wo es läuft und wo es gut ist. Dann lass es dir nicht einreden und sag, ha, it floppt, Quatsch erzählt. Aber ich kenne es in meinem Leben, das ist kein Quatsch für mich. Dort hänge ich, dort bin ich. Ich kenne die Ursache der Sünde, meine Gottlosigkeit. Ich kenne die Folge der Sünde, der Verlust der Herrlichkeit. Und wisst ihr was? Das spürt man auch als Christ. Und manchmal spürt man es erst als Christ. Habe mal mit einer Frau in der Gemeinde gesprochen, habe gesagt, ihr müsst die einladen. Und wenn ihr die einladet, müsst ihr begeistert sein von der Gemeinde. Was soll ihr die einladen, wenn ihr nicht begeistert seid von eurem Gemeindeleben und eurem christlichen Leben? Dann sagt sie, ja, das ist das Problem, kommt am Ende zu mir. Ich sage, ich mag meine Gemeinde nicht und glücklich bin ich auch nicht. Denn vorher war ich nicht Christ, da habe ich gemacht, was ich wollte. Jetzt bin ich Christ und habe noch ein schlechtes Gewissen. Kennst du das? Aber weißt du was? Das ist ein Zeichen, dass in dir noch was pocht. Das ist ein Zeichen, dass Pfingsten in deinem Leben geschieht, dass der Heilige Geist dort anklopft und sagt, hier, da ist was falsch im Leben. Es ist ein gutes Zeichen, wenn das so ist. Es ist ein besorgniserregendes Zeichen, wenn du da sitzt und sagst, wo ist das Problem? Und was ist das Drama der Sünde? Das Drama der Sünde ist die Haftbarkeit der Sünde. Sie hängt an mir. Sie klebt an mir. Sie umstrickt mich, wie es in Römer 12, Vers 1 heißt. Sie bindet mich. Hebräer 12, Vers 1. Die Sünde, die uns täglich, ständig umstrickt, fallen lässt. Unsichtbar, aber dramatisch in ihren Auswirkungen. Die Sünde klebt. Und wenn du es mir immer noch nicht glaubst, gebe ich dir einen Zeitzeugen, der steht nicht in der Bibel, sagen die Toten Hosen. In dem Lied, Mensch, ein Offenbarungseid. Ich muss es Ihnen schreiben und hiermit verpflichte ich es, ich e-mail Ihnen, dass das ein gutes Lied ist. Mensch, mein Name ist Mensch und ich weiß, dass du mich kennst. Ich bin du und du bist ich. Ich bin ein Mensch. Sagen eigentlich das, was die Bibel sagt, wir sind alle Menschen, wir sind alle Sünder. Ist ja vorne, richtig biblisch, was die hier machen. Ich rede von Gefühlen und benutze den Verstand. Ich sage, ich habe dich so lieb, aber alles, was ich will dich in die Kiste kriegen. Ich erkläre mich für gesund und mache mich selber krank. Ich bin so schlank, ich bin so gesund, aber ich esse nicht mehr richtig und mache mich krank. Oder als Mann, ich baue mich auf, ich putsch mich auf, ich bin so stark, ich heb die Tonnen und friss ein paar Pillen und mache mich selber krank. Ich will alles kontrollieren und ersticke langsam dran. Hier will ich doch mit meinen Freunden auskommen. Hier bin ich doch im Musikverein, da muss ich doch trainieren. Hier bin ich im Sportverein, die erwarten auch Leistung. Hier bin ich in der Schule, da will ich besser werden. Ich will meinen Abschluss kriegen, ich will meine Lehre machen. Ich will doch mein Abi überleben, ich will doch meine Ausbildung schaffen. Und ich ersticke langsam dran. Wenn du denkst, du hast es noch im Griff oder es wird ja immer schlimmer, keine Sorge, es wird noch schlimmer. Ich will alles kontrollieren und ersticke langsam dran. Meine Hände sind voll Blut und mein Herz ist voller Gold. Ich weiß nicht genau, was Sie da sagen. Ich interpretiere es mal so. Mein Herz ist voller Gold. Ich will doch das Richtige. Und was kommt raus? Entsetzliches. Meine Hände sind voll Blut. Und das ist das Kennzeichen und das Drama der Sünde. Genau das. Ich will das Richtige und kann es nicht. Ich erfinde die Gesetze und mache die Religion. Ein bisschen Christsein ist schon korrekt. So ein bisschen Fisch, ein bisschen Bändchen. Buddha finde ich auch nicht schlecht. Und ein bisschen Kartenrücken ist auch nicht gut, schlecht. Ich habe hier noch einen Fisch und da noch was und da ein Kreuz, hier ein Hufeisen. Ich erfinde die Religion. Nee, bis dahin passt mir die Bibel ab, da passt sie mir nicht mehr. Den Vers finde ich schön. Alle sollen sich lieb haben, steht doch in der Bibel. Toller Vers. Ja. Jesus, mein Hirte, steht auch irgendwo. Nehme ich auch. Aber für mich gestorben oder sowas. Und Schöpfung, nö, das lieber nicht. Wir x'en die Bibel so, wie wir wollen. Ich erfinde die Religion. Ich bin mein eigener König und die Erde ist mein Thron. Ich erfinde die Gesetze und mache die Religion. Ich sehne mich nach Licht und bin süchtig nach dem Mond. Ich drehe mich im Kreis und denke, es geht nach vorne. Ich lebe und ich sterbe im selben Atemzug. Ich bin Körper und bin Geist, auserwählt und verflucht. Und wenn du nicht denkst, dass die Bibel recht hat, ich muss sagen, ein ehrlicher Text. Und er trifft mein Leben. Und er trifft die biblische Aussage, die wir in Römer 7, Vers 18 lesen. Römer 7, Vers 18. Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Ich schaff es nicht. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen. So weit komme ich noch. Aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir tun sollen und wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen, tun wir. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat, die uns kettet, die uns bindet. Wir sind Gebundene, wir sind Getriebene. Ich weiß nicht, ob das dein Leben widerspiegelt. Es trifft immer wieder mein Leben. Schlimmer noch, wir sind nicht nur an die Sünde gekettet, sondern zweitens, wir werden in den Tod geführt. Wohin führt uns denn diese Sünde? In den Tod. Römer 6, Vers 16, in diesem Abschnitt, wo es um Erlösung geht, wir kommen da noch hin, gibt es dreimal das Wort Tod. Römer 6, Vers 16. Ihr wisst doch, wenn ihr euch als Sklaven unterstellt, dem müsst ihr dienen. Entweder ihr wählt die Sünde, dann werdet ihr sterben. 6, Vers 21b. Wenn ihr daran denkt, denn was ihr damals getan habt, führt am Ende zum Tod. Und 6, Vers 23, den Lohn, den die Sünde zahlt, das Ergebnis, das Ende ist nicht nur der Verlust der Herrlichkeit, sondern ist der Tod. Das heißt, du bist erlöster, als du meinst. Deine Erlösung ist größer und vollkommener und die muss tiefer greifen, als du es dir vorstellen kannst. Denn du warst auf dem Weg zum Untergang. Du bist auf dem Weg zum Tod, auf dem Weg zur Hölle. Jetzt sagst du, Tod, so what? Jeder stirbt. Das ist ja genau, warum ich nicht Christ werde. Denn wenn ich Christ werde, habe ich noch so eine spießige Aufgabe, bis ich tot bin. Dann lasse ich es doch lieber und genieße das Leben. Am Ende ist es eh für alle Feierabend. Natürlich, am Ende steht für allen der Tod und da sind wir alle gleich. Aber Tod ist mehr als das. Tod ist nicht nur das Ende vom Leben, sondern Tod beginnt im Leben. Tod ist das Ende vom Leben. Das heißt, Tod ist das Ende von Beziehung. Und das ist das Gravierende. Wir sind offenen Auges auf dem Weg in die Hölle in unserem Leben. Am Ende vom Leben mit dem Partner. Was war in der Zeitung? Alkohol belastet die Beziehung. Dort, wo du den anderen co-abhängig machst, mit runterreißt. Drogen, wo dein Partner wegschaut. Das ganze Drama unseres Lebens, wo die Partner gehen, wo die Sünde fremdgehen, Seitensprung, Partnerschaften auseinanderreißt. Wo es die Familie auseinanderreißt. Ich habe im Internet gelesen und da hat ein Mann was zu gesagt, dass der Niklas Frank, kannte ich auch nicht, der Niklas Frank ist der Sohn vom Hans Frank. Den kannte ich auch nicht. Aber Hans Frank ist der Reichsminister gewesen im Nazi-Regime und war in Polen zuständig. Der war für die ganze Deportation und für die ganze Massenvernichtung zuständig. Und sein Sohn lebt heute und sagt, wie musste ich mit diesem Vater und dieser Mutter aufwachsen? Das ist lebendig tot sein. Ende von Beziehung, Ende von Partnerschaft, Ende von Familie. Und das steht in diesem Spiegel-Interview aus dem Internet gezogen. Da heißt es, da sagt die Spiegel online, sie reagierten ganz anders als viele andere Nazi-Kinder. Als sie noch 20 waren, lag ihre damals 64-jährige Mutter Brigitte nach einem Herzinfarkt in der Klinik. Sie haben ihr eine Überdosis Tabletten gegeben. 3 Tage später starb sie. Offenbar waren sie bereit, sie zu töten. Jetzt die Antwort von Frank. Aber nicht aufgrund ihrer Verbrechen. Diese Aktion rührt daher nicht. Die Aktion rührt daher, dass wir beide eine entsetzliche Angst voreinander haben und hatten. Gott sei Dank war ich seit meinem 12. Lebensjahr im Internat. Gott sei Dank war ich weg von meiner Mutter. Ich hatte vorher Angst, ich hatte nachher Angst. Bis ich 20 Jahre war, hatte ich Angst und ich habe ihr die Tabletten gegeben, dass sie stirbt. Und das wenigstens Schluss ist irgendwo. Doch sobald ich während der Ferien, ich zitiere weiter, nach Hause kam und zu Hause lebte, war ich an deren Ende psychisch total fertig, weil als er zu Hause war, nicht im Internat, als er zu Hause war, war er fertig. Weil ich das mit meiner ewig keifenden Frau, mit dieser ewig keifenden Frau nicht aushielt. Sie war keine Mutter. Dass ich ihr die Tabletten gab, war so eine Art Wabonk-Spiel. Ihr Tod ist nicht eindeutig auf die Tabletten zurückzuführen. Entsetzlich. Entsetzlich. Das Ende von Familie. Das Ende von Freunden. Man zieht sich zurück. Man kann dir nicht mehr in die Augen schauen. Man will nicht mehr gesehen werden. Man schämt sich für seinen Rausch. Man schämt sich für seine Abhängigkeit. Man meidet die Gesellschaft. Man isoliert sich. Der Teufelskreis beginnt von vorne. Es ist das Ende nicht nur vom Partner, von Freunden und Familie. Es ist das Ende mit einem Leben mit Gott. Ich bin auf der Flucht vor Gott. Ich leugne. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat ihr Kind abgetrieben. In der Partnerschaft, weil der Mann das so wollte. Nachher ging die Partnerschaft trotzdem auseinander. Und sie sagt, und Gott macht mir jetzt noch ein schlechtes Gewissen. Ich will mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Und seit 15 Jahren lief sie weg, oder seit 10 Jahren lief sie weg von Gott. Und lief. Und es war ein kleiner Stachel in ihrer Seele, der immer noch sagt, du bist schuldig. Und so läuft sie und leugnet und rechtfertigt sich. Und sie hasst Gott. Und das Furchtbarste auch ist das Ende vom Leben mit mir selbst. Meine eigene Sünde erschlägt mich. Nicht nur, dass das Umfeld vergeht, sondern ich selbst vergehe. Und das Schlimmste, ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich will doch das Gute und jeden Tag versage ich ein weiteres Mal, singen die Toten Hosen. Und jetzt kommt das Highlight. Jetzt sagt Gott, und ich komme und erlöse dich. Dritter Punkt, von der Sünde erlöst. 6 Vers 17. Gott sei gedankt. Wow. Früher wart ihr Sklaven der Sünde, aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit. Ihr seid vom Sklavendienst freigekauft und als Sklaven in den Dienst der Gerechtigkeit gestellt. Das heißt, in den Dienst des Guten, das Gott will. Ihr seid nicht mehr an die Sünde gekettet. Das ist Erlösung und das ist das Thema heute in dieser Welt. Ich werde erlöst. Ich muss erlöst werden. Ich bin passiv. Ich erlöse mich nicht, steht da. Ihr habt euch erlöst, steht nicht da, sondern ihr werdet erlöst. Ich brauche jemanden, der mich von meinen Ketten löst. Ich kann meine Sünde nicht besiegen. Hast du schon festgestellt? Ich kann mich nicht besser machen, auch wenn ich es unter Tränen suche. Sondern Jesus kommt. Er kommt in mein Gefängnis meiner Seele und er schließt das Schloss auf. Er nimmt die Sünde, er nimmt die Ketten weg. Er macht mich los von der Sünde. Römer 5, Vers 8 haben wir gestern gehört. Wie sehr Gott uns liebt, beweist er darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er ist für uns gestorben, er hat das Schloss aufgebrochen. Die Ketten liegen da nur noch, aber wir können endlich gehen. Ich muss nicht mehr sündigen. Das ist Christsein, das ist befreites Christsein, das ist ein Highlight. Gott sagt, die Ketten sind weg. Du musst nicht mehr sündigen. Du musst den Höllenweg, den du angefangen bist zu gehen, nicht weitergehen. Du darfst umkehren, und das ist das Wort Buße. Und denken wir, oh, Buße, wie negativ. Buße ist raus aus dieser Sackgasse, zurück ins Licht, zurück ins Leben, zurück zum Sohn, zurück in die Freiheit, in die Beziehungen, in die Liebe. Du musst den Höllenweg nicht weitergehen. Es gibt kein Schicksal. Keiner ist seinem Schicksal mehr ergeben. Keiner muss sagen, mein Vater war Alkoholiker, ich muss es auch werden. Meine Firma ist pleite, ich bin arbeitslos, deshalb bin ich im Sumpf. Keiner kann mehr sagen, ich bin im Schicksal eingeschrieben und angekettet. Du bist befreit. Du brauchst nicht mehr getriebener sein, du darfst nicht mehr gejagter sein, du bist nicht mehr verflucht, egal was Leute über dich ausgesprochen haben. Diese Sätze gelten nicht mehr. Gottes Hand liegt dazwischen, seine Hand des Segens. Kein Fluch trifft dich mehr. Die Ketten sind gelöst, wenn du Christ bist. Und du kannst Nein sagen. Du bist nicht mehr Sklave der Sünde, sondern Sklave der Gerechtigkeit. Du kannst der Sünde Nein sagen. Du kriegst die Kraft, Nein zu sagen. Nein zum Rauchen, Nein zum Trinken, Nein zu den Drogen, Nein zur Pornografie, Nein zur Untreue, Nein zum Geiz, zum Horten, Nein zum Egoismus, Nein zum Hass, Neid und Nein zum Neid und Nein zur Lästerung, Nein zur Lüge und zum Diebstahl. Du kannst Nein sagen. Und du bist erlöst und das Schöne ist, du bekommst ein neues Leben. Römer 6, Vers 23. Der Lohn, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber Gott befreit dich nicht nur, sondern er schenkt dir ein neues Leben. Ein ewiges Leben durch Jesus Christus, seinen Sohn. Es gilt nicht mehr der Tod und das Ende von Beziehung, sondern das Leben und die Heilung von Beziehung. Und wie geschieht das? Durch Vergebung. durch Vergebung, durch Erlösung, die du in Anspruch nehmen kannst, indem du zu Gott kommst und sagst, Herr, ich danke dir, dass du mir die Sünden und die Ketten abgenommen hast. Bitte vergib mir. Und das ist die gute Nachricht, das ist der Highlight, das darf ich euch genauso im Zelt sagen. Wir haben jetzt rumgesülzt in den Sünden der Welt und in unserer eigenen Seele. Aber wir dürfen ans Licht kommen und das kann die Welt nicht sagen. Bis hierhin können die toten Hosen mitsingen. Wir sind verloren, aber jetzt hören sie auf zu singen. Und wir können weiter singen. Gott, vergib mir. Ich habe eine Reportage über einen Amokläufer gehört und gesehen. Es war in Amerika. Da ging sie in den Knast. Er gereute das. Es tat ihm leid, was er getan hat. Und dann wurde gefragt, gehst du auch mal zu dem Vater von dem, den du umgebracht hast? Da sagte er, nein, was soll ich da? Ich habe ihm geschrieben, dass es mir leid tut, aber sonst brauche ich ihn nicht sehen. Ja, aber willst du nicht hingehen und Vergebung bitten? Und er sagte, brauche ich gar nicht hingehen, denn für das, was ich getan habe, gibt es keine Vergebung. Speer schreibt an seine Frau, was wäre, könnte man das vergeben, was man nicht denken kann, was unmöglich ist zu greifen? Klammer auf, diesen Massenmord an den Juden. Dafür gibt es keine Vergebung. Was sagt die Frau? Ich habe abgetrieben, ich habe Ehebruch getan. Dafür gibt es keine Vergebung. Doch, es gibt Vergebung. Es gibt Leben. Es gibt nichts, nichts, was Gott dir nicht vergeben kann. Es sind alle Sünden weggenommen. Und alles, was du brauchst, ist ein Dankeschön. Ein auf die Knie fallen und sagen, Herr, ich danke dir für deine Vergebung. Ich bin es nicht wert. Ich verstehe es nicht. Ich kann dagegen nicht mehr an. Ich kapituliere vor der Sünde, aber vor dir. Und jetzt hilf mir auf. Und er wird dich aufhelfen. Und dann kommt dieser schöne Vers, ich muss es im Luther lesen. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun nichts Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Es gibt nichts Verdammliches. Nicht ein bisschen, da sind keine Spurenelemente übrig. Du musst nicht noch was ableisten, du musst nicht mehr ins Fegefeuer, du musst nichts mehr spenden, irgendwas an dir, was du für Gott tun könntest, wo du ihn beeindrucken könntest. Aber Gott schaut dich an und sagt, wenn ich dir vergebe, dann mache ich dich so rein, dass es nichts Verdammliches in deinem Leben gibt, egal was war. Und das schreibt Paulus, ein Verfolger der Christenheit, ein Mörder, der zugeguckt hat, wie einer gesteinigt worden ist. Und Gott sagt dir, ich mach dir rein, ich schenke dir alles weg und ich nehme dir die Sünden weg und du bist nicht mehr verdammlich. Wow. So gibt es nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Living in the Son. Denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes. Das ist Pfingsten. Ich weiß nicht, wie du kirchenpolitisch und überhaupt biblisch firm bist und hast dich immer gefragt, was ist Pfingsten? Weihnachten kapiere ich noch, da haben wir mal Krippenspiele. Karfreitag, weiß ich nicht genau, aber hat irgendwas mit Ostern zu tun. Ostern ist cool, ist hell, Eier suchen, weiß ich auch einzusortieren. Himmelfahrt ist Vatertag, gut. Und Pfingsten, weiß ich nicht, ich glaube, da geht man nach Eitling und da regnet es. Was ist Pfingsten? Brauchen wir doch nicht. Aber Pfingsten... Pfingsten ist das Entscheidende. Pfingsten ist das, dass Gott nicht mehr im Himmel sitzt und sagt, jetzt mach mal schön, ich habe alles für dich getan, ich bin an Weihnachten in die Welt gekommen, ich bin für dich gestorben, ich bin auferstanden, sitze jetzt im Himmel zu Rechten Gottes, aber ich coach dich nicht nur von oben, sondern ich komme runter in dein Leben und ich lebe mit dir. Ich schenke dir meinen Geist. Ist Jesu Geist schon in deinem Leben? Ist Jesus schon in deinem Leben? Dann bist du wahrhaftig erlöst. Und dann ist nichts Verdammliches in dir. Wow. Lass Pfingsten werden in deinem Leben. Lass Pfingsten werden in deinem Leben. Geh nicht hier weg und sag, ich war auf Pfingsten. Ich war in Eitling. Geh weg und sag, ich habe Pfingsten erlebt. Ich habe den Heiligen Geist in meinem Leben. Und lass dir nicht erzählen, dass du da über 7 Wolken schweben musst. Dass du Gefühlsduseleien, Rollen rückwärts machen musst, das ist einfach eine Bitte. Herr, komm in mein Leben. Im Moment wirst du gar nichts fühlen. Aber es wird eine Tatsache sein in deinem Leben, wo die Ketten von deinen Händen fallen. Lass Pfingsten werden in deinem Leben. Und geh von hier und sag nicht nur, ich war in Eitling, sondern Jesus ist in mir.
und der geht mit mir nach Hause. Sonst musst du jedes Jahr hierher kommen, dich neu aufputschen, schöne Lieder singen, tolle Predigten hören, Gemeinschaft haben, Fußball spielen, fantastisch. Und dazwischen ist ein Jahr tote Hose. Nein, nimm Jesus mit nach Hause. Lass Pfingsten werden in dein Leben. Es gibt aber noch einen Punkt. Und das heißt, bleib an den Erlöser gebunden. Bleib an den, der dir die Ketten freigemacht hat. Bleib an ihn gebunden. Jetzt bindet du dich freiwillig an den, der dich losgebunden hat. Klammer dich an den Herrn, der die Ketten weggenommen haben. Und das vergessen die meisten Leute zu tun, diesen vierten entscheidenden Punkt. Römer 6, Vers 18. Römer 6, Vers 18. Dort lesen wir, denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Vers 22. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben. Und Gott sagt, jetzt klammer dich an das Gute, jetzt bleib dran. Und das ist das, was wir manchmal vergessen. Ich bin jetzt Christ und jetzt denke ich, jetzt muss es funktionieren und fall schon gleich am nächsten Tag wieder in die Sünde. Und deshalb sagt Paulus hier, jetzt klammer dich an das Gute. Das heißt primär, tu nicht Gutes, sondern bekomme Gutes. Was ist das Gute, was du bekommst? Den Geist Gottes. Den Geist Gottes. In Römer 8, Vers 14 heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Pfingsten, wenn Pfingsten in deinem Leben ist, wenn der Geist in deinem Leben ist, dann bist du Gottes Kind. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Gott schenkt dir ein neues Leben. Weißt du was, wenn der Geist in dein Leben kommt, dann will er dein Leben nicht reparieren. Das geht nicht, dass du Christ wirst und sagst, jo, ich habe da einen Bereich, da läuft es nicht rund, da kannst du mir helfen. Ich habe ein Beziehungsproblem, Gott, da möchte ich, dass du mich erlöst. Ja, nicht löst von der Frau, sondern dass du mir sie gibst, ja. Du kannst nicht sagen, ich habe hier ein Berufsproblem, Gott, komm rein und jetzt schenk mir einen Job. Gott, ich habe ein Kontrollproblem mit meinem Jähzorn, hilf mir, baue mich da auf, aber den Rest lebe ich weiter. Gott will dein Leben nicht reparieren, sondern Gott schenkt dir ein komplett neues Leben. Das ist Christsein. Das ist Christsein. Christsein ist nicht jetzt muss ich gut werden, pump, pump, pump und alles für Gott machen, sondern ich darf einfach sagen, ich brauche einen Austausch komplett. Wenn ich mal im Autobild spreche, ich kann das Auto nicht mehr reparieren, frisieren und Kotflügel lackieren, sondern ich kriege einfach einen neuen Wagen. Wie wäre es damit? Wow. Und so sagt Jesus, wer in der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Du kriegst ein neues Leben. Hast du dieses neue Leben oder bist du immer noch am Reparieren? Klopp dein Leben in die Tonne und hol dir das Neue. Hey, was ein Angebot. Gott sagt, den ganzen Schmuh, die ganzen Macken, ich nehme sie weg und ich gebe dir ein neues Leben. Du darfst mein Kind sein. In dem Moment, wo mein Geist, sagt Gott, in dein Leben kommt, wird sich was transformieren in deinem Leben. Du wirst dich verändern. Ob du es fühlst oder nicht, es ist Tatsache. Von dem Moment bist du mein Kind. Und dann fang an, dem Vater zu dienen. Lebe ein heiliges Leben. Was heißt das? Dass ich nun Sieg habe über die Sünde, indem ich das Böse bekämpfe und sage, ich will nicht mehr Fernsehen gucken und schmeiß den raus. Ich bestreite keine guten Taten, dadurch kriege ich auch keinen Sieg. Das machen ja auch manche Leute. Ich habe da ein Problem, also mache ich dann umso mehr Kollekte. Manche gehen sogar zur OM für ein Jahr. Also ich meine, dann, wenn das keine Leistung ist, zahle ich sogar noch für her. Damit muss doch die Schuld ausgeglichen sein. Ich muss doch Sühne gemacht haben dann für das, was ich Schlechtes getan habe. Nein, den Sieg kriegst du nicht im Bekämpfen des Bösen. Den Sieg kriegst du nicht im Bestreiten von guten Taten. Den Sieg kriegst du allein durch die Beziehung zum Vater. Wie kriegst du den Sieg über die Sünde in deinem Leben? Indem du dich jeden Tag neu an den Vater klammerst und sagst, ich kann nicht. Da steht die Sünde wieder vor der Tür. Sie lauert auf mich. Hilf mir, bewahr mich. Halte meine Augen, halte meine Hände. Halte meine Zunge, halt meinen Charakter und geh mit mir hinaus in diese Welt, in diese Familie, in diese Gemeinde. Bewahre mich. Ich habe das mal versucht für mich zu verstehen. Ich bin ja immer so, das ist ja alles so komplizierter für mich. Und dann habe ich das ja so mal mit dem Kind verglichen, mit unserem Sohnemann, vielleicht auch so mit dem Hund. Unser Nachbar hat ein ganz großer Hund, ist ganz lieb, aber es sieht so aus wie ein Pony. Und wenn der kommt, also der hat bei mir schon fast Augenhöhe, dann ist das bei meinem Sohn natürlich ein Berg. Und dann wird es plötzlich schattig und dunkel für den. Und wie kann mein Sohn diesen Hund bekämpfen? Indem er sagt, ich schmeiß dich auf die Schulter, Leo, und ich spring dich um. Und das schafft er nicht. Und dann wird Leo auch aggressiv. Ich kann den Hund nicht bekämpfen. Ich kann auch nicht davonlaufen. Meine Söhne, der Hund kann schon schnell werden. Du kannst ihm nicht davonlaufen. Das Einzige, was weise ist bei dem Kind, ist, dass das Kind zum Vater läuft und der Vater, ich nehme meinen Sohnemann auf den Arm. Und dann ist gut. Und dann ist er auf einmal großer Held. Na Hund? Ja, genau ist es mit der Sünde, Leute. Wenn Jesus sagt, jetzt leben heiliges Leben, heißt das nicht primär, fang an zu kämpfen, Schattenboxen und das geht nicht. Nicht nur irgendwie neue Leistungen zu machen, okay, ich stehe jetzt noch früher auf, ich mache jetzt 3 Stunden stille Zeit oder was auch immer, sondern lauf zum Vater in die Arme und sag, Vater, ich habe hier ein Problem. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Die oberste Pflicht ist, bleib bei Gott. Und zum Schluss, lebe mit deinem Erlöser. Beziehe Jesus in jede Situation deines Lebens mit ein. Fang an, die Bibel zu lesen, um ihn kennenzulernen. Es gibt keine Abkürzung, dein Heiland kennenzulernen, außer dass du sein Wort liest. Dort redet er mit euch. Er kann durch Wunder und Zeichen wirken, aber er will hauptsächlich und am eindeutigsten durch sein Wort reden. Geh in die Gemeinde. Binde dich an deine Geschwister, die auch zu Gott gehören. Es mögen Nasen sein, wo du sagst, ei, ei, ei. Aber so ist das ja manchmal mit Geschwistern. Aber sie gehören zur Familie. Und weißt du was, über die Geschwister, über die du lachst, die haben denselben Kampf zu kämpfen wie du. Und anstatt sie zu bekämpfen, solltet ihr zusammen kämpfen und sagen, du hast auch das Problem, du bist doch auch allein, du hast auch deine Clique verloren. Jetzt hängen wir beide hier. Komm, lasst uns zusammen was unternehmen. Lasst uns Gemeinschaft haben. Nimm Jesus mit in deine Schule, in dein Studium, in deine Ausbildung, in deinen Beruf. Nimm Jesus mit in deine Familie, zu deinen Freunden, zu deiner Clique, zur Party. Nimm Jesus mit in deine Versuchung, wo du sagst, das könnte gefährlich werden. Ich will das nicht, aber die fordern mich dorthin raus. Nimm Jesus mit in deine Sehnsüchte. Und so hieß es bei Sandra. Sagte Paulus, am Ende wird dein Freund, der Heilige Geist, dein Leben so verändern, dass du es willst. Und halt diesen Prozess aus. Gott arbeitet an dir. Und Stück für Stück haut er die Ketten weg. Haut er die Ketten weg und heilt dich. Die absolute Pflicht ist, wir haben nur eine Pflicht als Christen, bleib bei Jesus, klammer dich an ihn. Denn nicht du besiegst die Sünde, sondern allein Jesus. Wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Du bist erlöster, als du meinst. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du in unsere Bindungen hineingreifst, dass du unser Kernproblem kennst, weißt, offenbarst und löst. Ich danke dir, dass du nicht nur reparierst, sondern dass du austauscht. Und Herr, wir sind so frei. Wir sind so froh. Es ist so gut, in deinem Licht zu leben. Und wir klammern uns an dich. Wie Maria, die ihren Auferstandenen zum ersten Mal sah und um die Füße fallen wollte und klammern wollte, so klammern wir uns an dich. Tag für Tag. Denn wen du frei machst, der ist wahrhaftig frei. Amen.